Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Esskultur im Mittelalter.
Genau, und zwar nicht nur was gegessen wurde, sondern vor allem wie. Denn im Mittelalter war eine gemeinsame Mahlzeit, also das war nicht einfach nur Nahrungsaufnahme. Das war ein gesellschaftliches Großereignis.
Politik, Diplomatie, Machtdemonstration. Alles gleichzeitig. Am Tisch wurden Allianzen geschmiedet und Feindschaften besiegelt.
Dabei verriet die Sitzordnung selbst schon alles über die sozialen Verhältnisse. Die Nähe zum Hausherrn bestimmte deinen Status. Je näher du am Kopfende saßt, desto wichtiger warst du.
Wobei der Hausherr selbst oft erhöht saß, auf einem Podest, manchmal sogar unter einem Baldachin. Da konnte jeder im Saal sehen, das ist hier der Chef.
Und es gab sogar eine physische Markierung auf dem Tisch, das Salzfass. Wer oberhalb des Salzfasses saß, gehörte zur Elite. Unterhalb, naja.
Die bekamen dann auch entsprechend anderes Geschirr, oder?
Oberhalb gab's Silbergeschirr, manchmal vergoldet, Besteck mit Silbergriffen, Klingen natürlich aus Stahl. Unten eher praktische Lösungen. Und bei den Speisen
war es genauso gestaffelt. Die am oberen Tischende bekamen die erlesenen Gerichte, Fasan, aufwendig präsentiert. Und am unteren Ende begnügte man sich mit deutlich einfacherer Kost.
Das klingt für uns heute vielleicht hart, aber es war vollkommen normal. Die soziale Hierarchie wurde bei jeder Mahlzeit sichtbar gemacht und, wie soll ich sagen, zelebriert.
Was mir dabei auffällt, es gab eine klare Küchenhierarchie. An größeren Höfen hatte der Truchsess die Küchenaufsicht. Das war eine angesehene Position. Aber wichtig, es gab nur eine zentrale Küche für alle. Die Statusunterschiede zeigten sich beim Servieren. Bessere Portionen, aufwendigeres Zeremoniell für die oberen Ränge.
Eine zentrale Küche, aber so viel Aufwand beim Servieren, das zeigt, wie ernst das genommen wurde.
Auch die Entwicklung über die Jahrhunderte ist aufschlussreich. Im Frühmittelalter waren die Mahlzeiten noch relativ ungezwungen. Aber je weiter wir ins Hochmittelalter kommen,
desto formalisierter wurde alles. Da entstanden regelrechte Protokolle. Wer bekommt zuerst das Waschwasser gereicht? Wer wird zuerst gesegnet? Wer darf zuerst essen? Das war alles bis ins Detail geregelt.
Im Grunde wie heute bei einem Staatsdinner. Da achtet man ja auch genau darauf, wer neben wem sitzt.
Der Vergleich passt tatsächlich. Nur, dass es damals nicht die Ausnahme war, sondern häufig der Alltag, zumindest an den Höfen. Gerade die großen Festmähler waren richtige Bühnen.
Und für Reenactment-Veranstaltungen ist das natürlich super spannend. Wenn man ein authentisches Festmahl darstellen will, muss man diese ganzen sozialen Codes verstehen. Es reicht nicht, einfach nur mittelalterlich gekleidet am Tisch zu sitzen.
Man muss wissen, wer wo sitzt, wer zuerst bedient wird, welches Geschirr wohin gehört. Die Hofordnungen aus dem 15., 16. Jahrhundert haben das teilweise sehr genau festgelegt, bis hin zu den Mengen von Wein und Bier nach Rang.
Echt? Also stand da drin, Junker kriegt 2 Becher, Edelmann kriegt 4?
So in etwa, ja. Hofordnungen aus dem 16. Jahrhundert, wie die Zweibrücker von 1581, haben solche Abstufungen sehr detailliert festgelegt. Nichts wurde dem Zufall überlassen.
Das zeigt eigentlich, wie wichtig Essen als Kommunikationsmittel war. Nicht nur satt werden, sondern Macht zeigen.
Und das Publikum hat zugeschaut. Bei großen Festmählern war es durchaus üblich, dass Untertanen zusehen durften, wie der Fürst speiste. Die öffentliche Tafel als Demonstration von Herrschaft.
Fernsehen des Mittelalters, sozusagen.
Könnte man so sagen. Wobei die Unterhaltung da war, den Reichtum und die Ordnung zu bestaunen und sich selbst einzuordnen.
Das ist es ja, was mich an dem Thema so fasziniert. Es war nie nur Essen. Es war immer auch Gesellschaft, Struktur, Identität. Das Messer im Mittelalter, das war nicht einfach nur Besteck. Das war dein ständiger Begleiter, dein Werkzeug für eigentlich alles.
Fast jeder trug sein persönliches Messer am Gürtel, vom Bauern bis zum Adligen. Man hat damit gegessen, Holz geschnitzt, Seile durchtrennt. Es war quasi das Schweizer Taschenmesser des Mittelalters.
Diese Entwicklung lässt sich auch bei den Messern selbst beobachten. Im Frühmittelalter waren das noch ziemlich grobe Exemplare, robuste Arbeitsmesser eben. Aber je weiter wir ins Hoch- und Spätmittelalter kommen, desto spezialisierter wurden die Formen.
Wobei es einen wichtigen Unterschied gab zwischen dem Alltagsmesser und dem Tafelmesser, oder?
Das Alltagsmesser am Gürtel war robust, praktisch, für alles einsetzbar. Aber an den Höfen entwickelte sich eine eigene Kategorie. Tafelmesser mit feineren Klingen, kunstvoller gearbeitet, mit edleren Griffen. Die spitze Form blieb aber. Man brauchte sie ja noch zum Aufspießen der Speisen.
Die abgerundete Spitze kam übrigens erst in der frühen Neuzeit auf. Vermutlich, als sich die Gabel ab Mitte des 17. Jahrhunderts durchsetzte und man die Spitze nicht mehr zum Aufspießen brauchte. Die Geschichte mit Ludwig XIV. Und dem Zähnestochenverbot? Populär, aber historisch nicht belegt. Genau wie die Variante mit Kardinal Richelieu.
Die Franzosen und ihre Tischsitten. Aber zurück zum Mittelalter. An den Höfen gab es eine erstaunliche Vielfalt. Vorlegemesser, Tranchiermesser, spezielle Messer für Geflügel, andere für Wild, wieder andere für...
Für Fisch. Da gab es spezielle Vorlege- und Tranchiermesser, wobei das eigene Fischmesser am Gedeck erst viel später kam, im 19. Jahrhundert.
Und dann die regionalen Unterschiede. In Italien waren die Klingen oft schmaler, eleganter. Im germanischen Raum tendenziell breiter, kräftiger. Das hing auch mit den bevorzugten Speisen zusammen.
Was viele unterschätzen, das persönliche Messer war ein Identitätsobjekt. Es wurde vererbt, verschenkt bei wichtigen Anlässen. Wenn ein junger Mann sein erstes eigenes Messer bekam, war das ein Übergangsritual.
Ein bisschen wie heute der erste Schlüssel zur eigenen Wohnung. Es bedeutete Eigenständigkeit. Übrigens, wenn euch solche Details zur mittelalterlichen Alltagskultur interessieren, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns, mehr solcher Themen aufzuarbeiten.
Apropos Details, wir müssen über den Vorschneider sprechen. Das war am Hof eine richtig prestigeträchtige Position.
Der Vorschneider war zuständig für das...
Tranchieren, ja. Aber das war keine einfache Küchenarbeit. Das war ein Schauspiel. Der Vorschneider zerlegte das Fleisch nicht etwa auf dem Tisch, sondern hielt es aufgespießt in der Luft und tranchierte es freihändig, ohne das Fleisch je mit der Hand zu berühren. Quasi artistisch.
Wirklich in der Luft? Das erfordert ja anatomische Kenntnisse und unglaubliche Geschicklichkeit gleichzeitig.
Der musste genau wissen, wie verschiedene Tiere aufgebaut sind. Geflügel, Wild, Rind. Jedes Tier hat andere Gelenke, andere Ansatzpunkte. Und das Ganze musste elegant aussehen, fließend, fast tänzerisch.
Kein Wunder, dass Tranchierunterricht zur Adelserziehung gehörte. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war das Teil der formalen Ausbildung junger Edelleute.
Der Vorschneider arbeitete unter dem Truchsess, der das ganze Tafelzeremoniell dirigierte. Und als die Gabel sich durchsetzte und das Fleisch in der Küche vorgeschnitten wurde, naja, da verlor die Position nach und nach an Bedeutung.
Die ganze Kunst wurde überflüssig. Das zeigt, wie eng Besteckkultur und gesellschaftliche Rollen zusammenhingen. Ein Werkzeug verändert sich und plötzlich verschwindet ein ganzer Berufsstand.
Wobei die Spezialmesser natürlich blieben. An großen Tafeln hatte man weiterhin verschiedene Messer für verschiedene Gänge.
Ja, und die Qualität der Messer verriet sofort den Status. Ein Kaufmann hatte vielleicht ein solides Messer mit Buchenholzgriff. Ein Graf dagegen Elfenbeingriff, mehrlagig geschmiedete Klinge, vielleicht sogar Edelsteineinlagen.
Das Messer als Visitenkarte.
So könnte man es nennen. Es war eben nie nur ein Gebrauchsgegenstand. Es war ein Statement.
Neben dem Messer gab es natürlich noch ein zweites, unverzichtbares Essgerät im Mittelalter, den Löffel.
Und da zeigt sich sofort wieder die soziale Hierarchie. Die große Mehrheit der Bevölkerung nutzte Holzlöffel. Metallene Exemplare aus Zinn, Bronze oder gar Silber, die waren den wohlhabenderen Schichten vorbehalten.
Ein spannendes Detail. Bei den Holzlöffeln dominierte Ahorn als Material, zumindest im deutschsprachigen Raum. Archäologische Funde zeigen das immer wieder, von Freiburg über Konstanz bis Schleswig. Dort war fast jeder zweite gefundene Löffel aus Ahorn. Ahorn war hart, haltbar und gut verfügbar.
Und regional gab es da Unterschiede?
In England wurde auch Eiche verwendet. Und im deutschen Raum war es tatsächlich vor allem Ahorn. Überraschenderweise direkt gefolgt von Eibe, trotz ihrer Giftigkeit. Ahorn und Eibe galten als hochwertig, während Buche eher für einfache Haushalte war. Daneben auch Buchsbaum und manchmal Obstholz.
Und die Form unterschied sich auch. Im Mittelalter waren die Löffel eher kurzstielig, mit einem kräftigen Griff für den Faustgriff. Optimiert für Brei und dickflüssige Speisen.
Nicht wie unsere eleganten, langstieligen Löffel heute. Und wie das Messer wurde auch der Löffel als persönlicher Besitz mitgeführt. Manche hatten sogar eingeschnitzte Besitzmarken.
Ein persönliches Besteckset war also Messer und Löffel. Beides am Gürtel oder in einer Ledertasche.
Und dann wäre da noch die Gabel, die erst sehr spät...
Die hat ja ewig gebraucht, sich durchzusetzen. Das ist fast unvorstellbar heute.
Die Gabel kam über Byzanz nach Europa. Die bekannteste Geschichte stammt aus dem Jahr 1004. Da heiratete die byzantinische Prinzessin Maria Argyropoulina Giovanni Orseolo, den Sohn des Dogen, in Venedig und brachte wohl eine zweizinkige Goldgabel mit. Überliefert ist das allerdings erst von Petrus Damiani über 50 Jahre später.
Und wie wurde das aufgenommen?
Nicht gut. Der Kirchenmann Petrus Damiani kritisierte das scharf. Er nannte die Gabel ein Werkzeug der Eitelkeit. Die Bezeichnung als teuflisch ist tatsächlich eine spätere Übertreibung. Er warf ihr Arroganz und Luxus vor. Und als sie an einer Seuche starb, sah er das als Strafe Gottes. Nach dem Motto, Gott hat uns Hände gegeben, warum brauchen wir so ein Ding?
Also eher moralische Kritik als dämonologische Verdammung.
So ist es. Die Gabel galt als unnötig, als affektiert. Man aß mit Messern und Fingern. Wozu brauchte man da noch ein drittes Gerät?
Aber in Italien setzte sie sich trotzdem durch. Schon im 14., 15. Jahrhundert findet man Belege in Adelshäusern. Die Renaissance förderte das Besteck als Statussymbol.
Und von Italien aus verbreitete sie sich langsam nach Norden. Aber wirklich langsam. Noch im 17. Jahrhundert wurde ein englischer Reisender verspottet, weil er nach einer Italienreise mit Gabel aß.
Oh, also Jahrhunderte der Ablehnung.
Das zeigt, wie beständig Esskultur ist. Wir denken immer, neue, praktische Erfindungen setzen sich schnell durch. Aber bei Essen geht es eben nicht nur um Praktikabilität.
Es geht um Identität, um Tradition, um das, was sich richtig anfühlt.
Ähnlich wie heute mit Stäbchen im Westen. Die gibt's seit Jahrzehnten, aber viele greifen trotzdem lieber zu Messer und Gabel.
Und andersherum. In Asien ist die Gabel auch nicht der Standard geworden, obwohl sie längst verfügbar wäre. Esskultur ist konservativ. Im besten Sinne.
Was die Gabel auch zeigt, Materialkultur verändert sich nicht im luftleeren Raum. Es brauchte die italienische Renaissance, den Aufstieg des Bürgertums, veränderte Hygienevorstellungen. Erst dann konnte sich die Gabel wirklich durchsetzen.
Und selbst dann dauerte es bis ins 18., 19. Jahrhundert, bis sie in breiten Schichten ankam. Durch die Industrialisierung wurde Metallbesteck erschwinglich.
Davor war es wirklich Messer und Löffel für fast alle. Die Gabel blieb lange Zeit ein Luxusartikel für die Elite.
Jetzt wird's handwerklich. Die Materialien, aus denen mittelalterliches Besteck gefertigt wurde, erzählen ihre eigene Geschichte über soziale Schichten.
Und das Spektrum war enorm. Von ganz einfach bis extrem aufwendig, alles gleichzeitig in Gebrauch.
Fangen wir bei den Klingen an. Für Messer verwendeten die Schmiede hauptsächlich Eisen und Stahl. Die Qualität variierte dabei.
Von einfachen Eisenmessern, die schnell rosteten, bis hin zu mehrlagig geschmiedeten Klingen aus Lagenstahl für die wirklich wohlhabenden Kunden.
Lagenstahl für ein Essmesser. Das zeigt, wie viel Status in diesen Objekten steckte.
Lagenstahl war ja nicht nur schön mit diesem charakteristischen Muster, sondern auch funktional solide. Härtere Schneide, flexiblerer Kern. Bei einem Tafelmesser aber ging es vor allem ums Prestige und war eben auch ein Vielfaches teurer.
Bei den Griffen sehen wir die Unterschiede noch deutlicher. Für den Adel: Silber, vergoldetes Kupfer, Elfenbein, manchmal sogar mit Edelsteinen besetzt. Für das gehobene Bürgertum: Zinn und Bronze. Und für die breite Masse: Holz.
Wobei Holz nicht gleich Holz war. Buche und Eiche waren die Standards. Hart, beständig, gut verfügbar.
Und oft kunstvoll verziert. Schnitzereien, Brandmalerei. Selbst ein einfacher Holzgriff konnte individuell gestaltet sein. Das war ja persönlicher Besitz, den man ein Leben lang nutzte.
Und dann gab's noch Horn und Knochen als Materialien, richtig?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Horn war sehr beliebt, vor allem Rinde- und Hirschhorn. Das Material hatte, wie sagt man, thermoplastische Eigenschaften. Also wenn du es erhitzt, kannst du es biegen und formen.
Ähnlich wie Kunststoff heute, nur natürlich.
Bei der Verarbeitung haben die Handwerker das Horn erst
in heißem Wasser oder über Dampf weich gemacht?
So ungefähr. Erhitzen, dann in Form pressen und zum Schluss polieren. Das Ergebnis war ein Griff mit angenehmer Haptik, der sich warm anfühlt in der Hand. Nicht kalt wie Metall.
Knochen wurde ähnlich verarbeitet. Die Handwerker verwendeten meist Röhrenknochen von größeren Tieren, Rind, Hirsch. Die ließen sich gut sägen, schleifen und polieren.
Dabei spielten die Klöster übrigens eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung dieser Techniken. Die haben antikes Wissen über Metallverarbeitung bewahrt und weitergegeben.
Wobei klösterliches Besteck selbst das genaue Gegenteil von adliger Pracht war.
Genau. Die Ordensregeln definierten präzise, was erlaubt war. Und das war Zweckmäßigkeit. Kein Schnickschnack, keine Verzierungen. Einfaches Holz, unedle Metalle. Das Besteck sollte funktionieren, nicht repräsentieren.
Ein interessanter Kontrast. Während am Hof vergoldete Löffel mit Edelsteinbesatz benutzt wurden, aß der Mönch mit einem schlichten Holzlöffel und beide lebten in derselben Zeit.
Das zeigt eben, wie stark die Gesellschaft geschichtet war. Denn Besteck verriet sofort, wer du warst. Ein vermögender Bürger orientierte sich am Adel, aber in reduzierter Form. Zinn statt Silber, Bronze statt Gold.
Und die einfache Stadtbevölkerung griff auf Holzlöffel und schlichte Eisenmesser zurück. Praktisch, erschwinglich, aber eben ohne Statussymbolik.
Was man nicht vergessen darf, auch einfaches Besteck war Handarbeit. Jeder Löffel wurde individuell geschnitzt, jedes Messer einzeln geschmiedet. Die industrielle Massenproduktion kam erst viel später.
Das erklärt auch, warum die Leute ihr Besteck so sorgfältig pflegten und ein Leben lang behielten. Es war nicht einfach ersetzbar.
Und diese aufwendige Pflege war auch ein Grund, warum man eine so enge Bindung zu diesen Stücken entwickelt hat.
Das Besteck war eben nicht nur Werkzeug, sondern auch Wertgegenstand. Wie beim Messer, das wir vorhin erwähnt haben. Egal ob Holz oder Silber, es wurde gepflegt und über Generationen weitergegeben. Da das Besteck so wertvoll und persönlich war, brauchte man natürlich eine sichere Aufbewahrung. Sehr beliebt waren Ledertaschen und Futterale. Unterwegs am Gürtel oder im Beutel, daheim dann in der Truhe.
Diese Bestecktaschen waren meist aus pflanzlich gegerbtem Rinder- oder Ziegenleder, mit Eichen- oder Weidenrinde gegerbt. Kompakt, robust und immer griffbereit. Die Größe variierte je nach Inhalt. Viele Funde liegen so bei 15 bis 25 Zentimetern, passend für Messer und Löffel.
Wohlhabende Personen hatten natürlich kunstvoll verzierte Varianten. Mit Metallbeschlägen, Prägungen, manchmal sogar mit Familienwappen. Das Etui war ja genauso sichtbar wie das Besteck selbst.
Im Grunde wie heute das Smartphone am Gürtel. Oder früher der Schlüsselbund. Ein ständiger Begleiter, der auch etwas über den Träger aussagte.
Der Vergleich passt tatsächlich gut. Ohne dein Besteck warst du aufgeschmissen.
Für Reisende gab es dann spezielle Bestecksets. Kompakt, robust gebaut, oft mit einem kleinen Trinkbecher dabei. Kaufleute und Adlige auf Reisen hatten oft aufwendig gestaltete Varianten. Die waren dann gleichzeitig Statussymbol.
Was uns nochmal zur Pflege bringt, und die war, aufwendiger als heute mit Edelstahl. Eisenklingen rosteten schnell, wenn man sie nicht regelmäßig
einölte und trocken hielt. Das war Routine nach jeder Mahlzeit.
Holzgriffe bekamen Behandlung mit Ölen oder Wachsen, damit sie nicht austrockneten und rissig wurden. Bei Besteck mit Edelmetallverzierung musste man besonders vorsichtig reinigen.
Das erklärt, warum die Leute so eine Bindung zu ihrem Besteck hatten. Wenn du etwas täglich pflegst, jahrelang, dann wird das Teil deiner Identität.
Bei den Tischsitten selbst gab es klare Regeln. Das Messer wurde üblicherweise
in der rechten Hand geführt.
Ja, und die Klinge sollte nicht nach außen zeigen, eher zum eigenen Teller. An den Höfen war das streng geregelt. Man sollte das Messer auch nicht zum Gestikulieren verwenden.
Weil es als Waffe galt?
Auch, aber vor allem, weil es als ungehobelt galt. Die Messerführung verriet sofort deine Erziehung. Und dann gab es noch Unterschiede beim Schneiden selbst.
Der Adel zerlegte seine Speisen in kleine, mundgerechte Portionen. Das galt als verfeinert. In einfacheren Schichten waren größere Stücke üblich. Da ging es mehr um Effizienz als um Eleganz.
Das hat sich ja teilweise bis heute gehalten. Große Bissen gelten immer noch als unmanierlich.
Stimmt. Viele unserer heutigen Tischsitten haben mittelalterliche Wurzeln.
Was viele nicht wissen, die rituellen Handwaschungen vor und nach dem Essen waren nicht nur Hygiene. Das war ein soziales Ereignis. Das Waschwasser wurde in kunstvoll gefertigten Lavabos gereicht, begleitet von parfümierten Tüchern.
Von speziell ausgebildetem Personal.
Die Zeremonie markierte die formellen Übergänge der Mahlzeit. Beginn, Ende, manchmal auch zwischen den Gängen. Ein Ritual mit klarer sozialer Funktion.
Das erklärt auch, warum Händewaschen vor dem Essen heute noch als höflich gilt. Wir machen das automatisch, ohne zu wissen, dass es mal ein elaboriertes Zeremoniell war.
Geschichte wirkt eben nach. Vieles, was wir als selbstverständlich empfinden, hat jahrhundertealte Wurzeln.
Und das Schöne ist, man kann das heute noch erleben. Bei historischen Festmahlen wird genau das rekonstruiert. Die Besteckhandhabung, die Rituale, die ganze Atmosphäre. Was wir bisher noch nicht so richtig beleuchtet haben, die mittelalterliche Tafel war eine Gemeinschaftserfahrung auf ganz anderem Niveau als heute.
Das fängt schon beim Geschirr an. Man teilte sich Schüsseln oder Trencher, das waren Brotscheiben als Unterlage, meist zu zweit, bei größeren Runden auch mehr.
Das war kein Zeichen von Armut, sondern gewollt. Die Tischgemeinschaft war wichtig. Man saß eng zusammen, teilte das Essen und diese Nähe hatte soziale Bedeutung.
Wobei natürlich auch hier die Hierarchie wieder reinspielte. Wer mit wem vom selben Geschirr aß, war genau geregelt.
Und dann gab es bei festlichen Anlässen gemeinsame Trinkgefäße. Becher und Pokale wurden oft geteilt.
und ab dem 15. Jahrhundert dann die kunstvoll verzierten Doppelbecher, wie der berühmte Nürnberger Brautbecher. Das war
ein echtes Symbolenhalt, ihr Vertrauen zueinander.
Stell dir das mal vor. Du trinkst mit jemandem aus demselben Gefäß. Das ist Intimität, Vertrauen, Gemeinschaft. Alles in einem rituellen Akt.
Hochzeiten, Vertragsabschlüsse, Friedensschlüsse. Der Doppelbecher kam bei wichtigen Anlässen zum Einsatz. Das gemeinsame Trinken besiegelte die Beziehung.
Und heute? Heute trinken wir höchstens noch beim Anstoßen aus unseren eigenen Gläsern gleichzeitig. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir markieren einen gemeinsamen Moment.
Die Form hat sich geändert, aber die Funktion ist geblieben. Essen und Trinken als sozialer Kitt.
Was mich bei historischen Festmahlen immer
fasziniert?
Ja, wie gut das funktioniert, Geschichte erlebbar zu machen. Moderne Interpretationen verbinden die historische Authentizität mit zeitgenössischen Anforderungen, also Hygiene zum Beispiel.
Man muss ja nicht wirklich zu mehreren vom selben Geschirr essen, aber die Atmosphäre, die Rituale, die Besteckhandhabung, das kann man rekonstruieren.
Historische Darstellungsgruppen legen da großen Wert drauf. Die korrekte Handhabung von Messer und Löffel, die überlieferten Verhaltensregeln, das macht einen riesigen Unterschied für das Erlebnis.
Und die Verwendung von originalgetreuen Besteckrepliken trägt wesentlich dazu bei. Wenn du wirklich mit einem geschmiedeten Messer und Holzlöffel isst, verstehst du plötzlich, warum bestimmte Regeln entstanden sind.
Das Material zwingt dich förmlich zu anderem Verhalten. Ein Eisenmesser musst du anders pflegen, anders halten. Das prägt automatisch deine Bewegungen.
Was mich immer wieder beeindruckt, wie viel von diesen mittelalterlichen Konventionen sich bis heute gehalten hat. Wir denken, unsere Tischsitten sind modern, aber die Wurzeln liegen Jahrhunderte zurück.
Das stimmt. Von den kleinen mundgerechten Portionen bis zum Händewaschen vor dem Essen. Das sind alles Traditionen mit Geschichte. Wir führen sie fort, oft ohne es zu wissen.
Das ist eigentlich das Bemerkenswerte an der Esskultur. Sie verbindet uns über Jahrhunderte hinweg mit unseren Vorfahren.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Episode. Das war ein ziemlicher Ritt durch die mittelalterliche Tafelkultur.
Vom Messer am Gürtel über die späte Ankunft der Gabel bis zum Doppelbecher als Freundschaftsbeweis.
Wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel für historisch Interessierte.
Und wenn ihr euer eigenes mittelalterliches Besteckset sucht, dort werdet ihr auch fündig.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.